What's Next Agencies? Der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Notz.
Mein heutiger Gast ist Jan-Paul Schwarz, hat New Business von der Pike auf gelernt, in unterschiedlichen Rollen bei Heimat, später TBWA London und zuletzt auch als freiberuflicher Berater, unter anderem für Mother, bevor er dann Anfang 2026 dort fest eingestiegen ist. Mit ihm spreche ich darüber, wie sich New Business in Agenturen heute entwickelt, welche Rolle Pitch-Beratungen spielen und warum der Vergleich zwischen UK und Deutschland dabei so aufschlussreich ist. Es geht um die Qualität von Pitches, um fehlende Commitment-Signale, um klare Scopes, Bewertungsmatrizen, Ratecards und die Frage, warum man sich nicht mit irgendeinem Prozess zufrieden geben sollte, wenn man ernsthaft gewinnen will. Das allein würde schon für eine Folge reichen, würde ich sagen, aber dem nicht genug. Es geht natürlich auch um die ganz praktische Seite des New Business Geschäfts und zwar, wie kommt man überhaupt aufs Radar von CMOs, welche Wege funktionieren, von Cold Outreach über eigene Formate, Tools bis hin zu Allianzen und öffentlichen Ausschreibungen. Eine Sache, auf die sich gerade gefühlt alle stürzen. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir, lieber Jan-Paul, sage ich jetzt zum letzten Mal, weil eigentlich ist es JP, insofern wundert euch nicht, wenn ihr Jan-Paul den Rest der Folge nicht mehr hört. Herzlich willkommen.
Ja, schönen Dank. Ja, toll, dass ich hier sein darf. Ich freue mich ganz besonders. Du hast gerade schon von Tools gesprochen im Intro und so. Für mich ist, deswegen freue ich mich so sehr, dass ich hier bin, ist dieser Podcast ein richtiges Tool geworden. Ich bin Stammhörer seit Minute eins so gefühlt. Aber es ist ein toller Podcast für uns Neugeschäftsleute eben auch, weil du immer up to date bist, was die Pitch-Beratungen angeht. Du bist immer up to date, was neue Agentur, Gründungen, Positionierungen und so weiter angeht. Du bist auch up to date, wie CMOs ticken. Hast ja auch oft viele hier mit deren Insights und allem dazu. Insofern ist es so ein bisschen wie zu Gast im eigenen Werkzeugkasten sein.
Wie schön. Hoffentlich können viele jetzt von dir auch lernen. Und ich bin auch total gespannt von, weil mir geht's tatsächlich genauso. Ich freue mich über jeden meiner Gäste sehr, weil das ja auch so ein persönliches Learning and Development Programm eigentlich ist. Von daher ist das ganz, ganz eigennützig auch, das Tool. Ich habe es ja eben eingangs gesagt, meine Formulierung war, du hast es von der Pike auf gelernt. Erzähl mal vielleicht ganz kurz, wie wird man New Business Director oder wie wird man überhaupt, wie kommt man in das Feld New Business auf dem lustigen, bunten Weg in Agenturen, den du so genommen hast.
Ja, das ist es nämlich genau. Ich habe es nicht von der Pike aufgelernt und ich weiß nicht, ob es in der deutschen Agenturlandschaft mit den 30.000 Agenturen da draußen überhaupt so die New Business-Leute gibt, die es von der Pike auflernen, weil die allermeisten von uns haben ja Account-Background, Strategie-Background, ich habe sogar mal einen kennengelernt, der hat einen Kreativ-Background, aber wie gesagt, die wenigsten haben, denke ich, im New Business-Department so richtig anfangen können, weil es ja auch nur wenige Agenturen gibt, die so eine ganze Abteilung dazu haben. Ich habe als ganz klassisch Berater, Junior Account Manager auf Hornbach angefangen.
Gute Schule.
Ja, habe da so das kaufmännische Werbehandwerk gelernt. Mich so dann, ich war immer irgendwie ein neugieriger Mensch und so dann so ein bisschen in diese New Business Themen reinfuchsen können. Allen voran natürlich auch, weil ich das Glück hatte, damals bei Heimat vom Gründer und vom Geschäftsführer persönlich mehr oder weniger unter die Fittiche genommen zu werden. Eine harte Schule, mit Sicherheit. Ne? Die Exponiertheit an sich bringt schon, also ist Fluch und Segen zugleich. Aber wie gesagt, ich habe wahnsinnig viel da lernen dürfen können und so dann gemerkt, das ist ein Feld, das New Business Feld, das interessiert mich, das macht mir Spaß. Ich glaube, es ist auch immer ganz wichtig, in dem, was man tut, ein bisschen irgendwie eine intrinsische Motivation dabei zu haben. Und so bin ich dann dazu gekommen, zu diesem ganzen Thema New Business. Und ich habe dann auch irgendwann festgestellt, dass der Austausch mit anderen Neugeschäftsleuten, die vermeintlichen Wettbewerber, dass dieser Austausch unheimlich gewinnbringend und fördernd und auch lehrreich ist. Und so ging das dann los. Da hatte ich mir Gedanken, vielleicht mal einen Stammtisch zu gründen, wobei das Wort Stammtisch sich irgendwie so ein bisschen angestaubt und da hat man irgendwie andere Bilder im Kopf und dann kam, es auf Englisch hört sich ja grundsätzlich immer
alles viel besser
und besser. Und dann hat mich jemand zusammengebracht mit Susanne, die den gleichen Gedanken hatte. Und so sind wir dann beide auf die Idee gekommen, komm, wir machen jetzt eine New Business Roundtable in Berlin und bringen einfach Neugeschäftsleute zusammen. Wir sind alles Wettkämpfer. Wir sind aber in den wenigsten Fällen vermutlich direkte Wettbewerber. Weil, wenn man sich ja so mal anguckt, 30.000 Agenturen, hatte ich gerade gesagt, weiß nicht, ob die Zahl stimmt, davon sind 50 wahrscheinlich tatsächlich Wettbewerber. Aber in den allerwenigsten Fällen ist man ja dann immer gleich im Pitch, auch gegen diese 50 und so. Also ich will sagen, das Learning und die Insights von anderen Neugeschäftsleuten, die sind unheimlich wichtig, glaube ich. Gerade in der Zeit, in der wir unterwegs sind, wo die wo die guten Pitches rarer geworden sind, ne, sich da einen Austausch irgendwie zu bauen mit, weiß ich nicht, Mediaagenturen. Ne? Wenn der Media-Etat ausgeschrieben wird, dann weiß ich ja, vermutlich folgt der Kreativ-Etat dann auch in Kürze oder andersrum und so. Und so ein Wissen und weitergeben zu können, man muss ja nicht immer gleich auch die Kunden beim Namen nennen, ohne da irgendwelche NDAs zu verletzen, aber so ein Wissen untereinander zu teilen, aber sich auch auszutauschen, wie geht ihr denn so ran? Wie baut ihr denn eure Cred-Stacks? Ne? Wie baut ihr denn eure, wie macht ihr denn eure öffentlichen Ausschreibungen? Also was funktioniert, was nicht? Das ist unheimlich lehrreich und so kam dann diese Idee zu dem New Business Roundtable und dann auch dieser Umfrage mit, ich glaube, 40 Agenturen haben dann letzten Endes mitgemacht. Ist keine repräsentative Zahl, mit Sicherheit nicht, aber gibt ein ganz gutes Stimmungsbild darüber ab, was so gerade den Markt umtreibt, was uns Agenturen umtreibt, was funktioniert, was nicht funktioniert.
Das ist ein super Stichwort. Lass uns da mal direkt reingehen. Ja, was waren so für dich die Key Learnings oder Überraschungen aus dieser Umfrage? Oder ja, wo sagst du, ja, das ist es jetzt wert, hier auch nochmal zu teilen mit den Zuhörern?
Also ich glaube, vom Stuhl gefallen ist keiner bei den ganzen Sachen, die wir da aufgedeckt haben. Aber es ist ja manchmal ganz gut, irgendwie Zahlen oder Meinungen nochmal hinter Sachen zu legen, die man sowieso schon so gespürt hat. Also das eine Thema ist Pitch-Beratungen. Mehr als die Hälfte, wenn wir die genaue Zahl raussuchen, aber mehr als die Hälfte der Agenturen, die mitmachten, klar sind es auch eher kleinere Agenturen und so weiter, aber mehr als die Hälfte bekommt keine Anfragen über Pitch-Beratungen in Deutschland. Was ich schon so in der Gästeliste allein, das sind alles namhafte Agenturen. Das, glaube ich, liegt auch gar nicht an den Pitch-Beratungen, sondern ich glaube, das Feld, was da an Pitch-Beratungen noch erschlossen werden kann, ist ein, ich spreche jetzt nicht vom Blue Ocean Market oder sowas, aber ich glaube, im Vergleich zu UK beispielsweise ist da tatsächlich Luft nach oben. Ne? In UK werden, ich habe neulich nochmal Kollegen gefragt, 25-40% aller Pitches über Pitch-Beratungen geführt, Intermediaries, wie sie da drüben heißen, ist auch ein ganz gutes Wort, um Pitch an sich so auszuweichen. 60% aller großen Etats, also alles über 1 Million, läuft über Pitch-Beratungen. Das sind Zahlen, die wir im deutschen Markt so nicht kennen. Und deswegen, UK-Markt oder grundsätzlich der angelsächsische Markt ist ja in vielen Dingen dem Deutschen manchmal dann doch auch wirtschaftlich, popkulturell und so weiter ein bisschen was voraus, fand ich das irgendwie eine sehr interessante Erkenntnis zu sehen, aha, scheinbar könnte da sogar noch Luft nach oben sein. Man sieht ja auch so die Bewegung und Dynamik im Markt da und hier.
Wie ist es denn in Deutschland? Also du hast ja gerade die Zahlen für UK genannt. Was hat zumindest die Umfrage ergeben? Wie ist es in Deutschland? Wie viel der Pitches? Oder kannst du es gar nicht sagen, weil du ja nicht einmal sozusagen global galaktisch alle Deutschland-Pitches erhoben hast?
Ich habe nicht, genau, also ich kann es nicht genau sagen, wie es auf Deutschland sich bezieht, aber wie gesagt, 50% sind überhaupt nicht in Berührung mit Pitch-Beratungen. Ja. Und das allein ist ja schon als Zahl bemerkenswert, was dann natürlich uns Neugeschäftsleute gleichermaßen so zum gleichen Gedanken bringt. Ach so, vielleicht sollte ich ein bisschen mehr Austausch fördern, mich vorstellen und so. Und Harvest Consulting war ja beim New Business Roundtable da und hat auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Und das ist eine große Überraschung, auch sie finden das gut, wenn man sich da hin und wieder meldet und Updates schickt und mal irgendwie sich vorstellt und sagt, hier gibt's noch mal irgendwie was Neues, eine Expertise durch einen neuen Account, den wir gewonnen haben oder neue Leute, wie auch immer. Naja, das zu fördern, ist mit Sicherheit nicht Rocket Science, aber erinnert einen immer wieder dran, dass Pitch-Beratungen mit Sicherheit auch eine wichtige Pipeline sind, um genügend Anfragen immer im Haus zu haben. Absolut, und, ganz wichtig, ich glaube, das zeichnet jeden guten New Business Manager und jede gute New Business Managerin aus, einen bunten Blumenstrauß an Opportunities zu haben, wo du dann auswählen kannst, was ist jetzt für mich der richtige Pitch. Mhm. Ja, dass ich rausgehe oder rauskomme aus der Reaktivität hin zum selber gestalten, aktiven New Business Management.
Wie würdest du sagen, wie ist es bei euch bei Mother Berlin? Also prozentual, wie viel eurer New Business Aktivitäten kommen über Pitch-Beratung rein? Wie viel sind öffentlich? Wie viel sind einfach direkte Kontakte ohne Pitch-Beratung, aber eben mit Auswahlverfahren?
Ja, das ist eine gute Frage. Habe ich mir auch lange drüber Gedanken gemacht. Aber wenn man sich das dann so anguckt, wo kam jetzt dieser Pitch her? Ja, da war vielleicht eine Pitch-Beratung involviert. Da war mit Sicherheit, weiß ich nicht, wir haben jetzt gerade ein Event gemacht. Ich mache das schon seit mehreren Jahren. Ist so gekoppelt
zur Berliner Art Week machst du
genau,
das,
zum Gallery Weekend in Berlin. Das ist immer eine ganz schöne Sache. Da laden wir Leute, die wir gut finden. Also klar, irgendwie Marketing-Entscheiderinnen und Entscheider. Aber jeder, mit dem man irgendwie mal so Bock hat, sich auszutauschen, laden wir an. Das ist eine kleine Truppe von so 20 Leuten oder so. Und dann besuchen wir ein paar Galerien, die wir dann auch so irgendwie so dann nach dem auswählen, was wir so interessant finden. Und ist auch immer ein schöner Filter, ne, weil man merkt, so wer da Lust drauf hat, passt vielleicht auch. Also Mother, wer die Arbeiten von uns kennt, das ist ja schon auch auf den Punkt geschwitzte Kreation, ne? Und eine sehr feingeistige Entwicklung, oft auch von unseren Kampagnen. Und wenn du schon merkst, dass da ein Marketingentscheider, ich gehe lieber irgendwie an die Bar einsaufen, so, dann passt vielleicht nicht.
Gutes Auswahlkriterium.
Richtig, ja, richtig, ein kleiner Filter so. Ja, ja. Und das, dann schickst du da so Anfang des Jahres die Einladungen rum und es ist ja immer auch eine gute Möglichkeit für Kaltakquise, ne? Um jetzt nicht so ganz... Manche, also ich glaube, was nichts bringt, ist so, guten Tag, wir haben hier einen Cred-Stack, das würden wir euch mal, interessiert doch keinen mehr. Das ist irgendwie so ein schönes Mittel, um auch in Austausch zu kommen, so eine Einladung dafür. Und jetzt, um deine Frage, ne, langer Bogen zu beantworten, wo dann, weshalb jetzt sich Kunde X bei uns gemeldet hat, das ist in der Regel mannigfaltig und viele Kriterien. Event-Einladungen, wie gesagt, Pitch-Beratung, die einen Tipp gibt, mit Sicherheit auch die öffentliche Präsenz, ne, ganz wichtiges Tool mit Sicherheit für uns alle auch nach wie vor, PR und wahrgenommen zu werden da draußen, ne, das fließt alles damit ein, mit rein, dass sich die Kunden bei einem melden und man auf der Shortlist landet und bestenfalls eingeladen wird zum Pitch.
Aber du hast keine Quote. Also nichts so, dass du sagst, 30% Pitch-Beratung.
Ja, wie gesagt, das ist, ich glaube, diese Zahl wirklich zu ermitteln, ist nicht möglich, weil es alles miteinander verwoben ist und verschwimmt. Ich kann nur sagen, ich glaube, wenn man, kann ja gleich auch nochmal auf die, du hast es ja eben schon im Intro angesprochen, so die ganzen anderen Sachen, die helfen, um seine Pipeline zu befüllen. Gibt es ja noch mehr Sachen, die man da tun kann. Ich glaube, wenn man das alles so bespielt, dann wachsen die Anfragen und dann kommt man eben zu einem Punkt, wo man sagen kann, das ist, glaube ich, ganz wichtig, wo wollen wir mitmachen, wo wollen wir nicht, wo brauchen wir nicht mitmachen. Ne?
Du hast eben ganz schön dieses Beispiel des Gallery Weekends genannt und eures Formats da. Und als wir zuletzt sprachen, sagtest du auch, eigentlich geht es bei Targets gar nicht so sehr um Marken, sondern es geht um Menschen.
Ja.
Das hat sich ja eben auch so ein bisschen schon angedeutet aus deiner Antwort. Erzähl mal, also was bedeutet das so für modernes New Business Verständnis?
Ja.
Wie gehst du, also schreibst du nicht deine Top 20 Love Brands auf, sondern deine Top 20 Love People oder so?
Ja, genau so. Also in UK, weg vom Brand-Based Prospecting hin zum People-Based Prospecting, haben sie es immer genannt. Ich glaube da deswegen so fest dran, weil A, die Entscheidungen werden ja am Ende nicht von Marken, sondern von Menschen getroffen. Und B, geht es ja um, also darum, eingeladen zu werden in der Regel zum Pitch. Und wann wird man eingeladen? Gibt es verschiedene Trigger mit Sicherheit, irgendwie Unternehmensumstrukturierungen, neue Märkte, die erschlossen werden, neue Produkte, die gelauncht werden. Ich glaube, einer der wichtigsten Trigger ist, wenn eine oder ein neuer CMO irgendwo anfängt. Alle 36 Monate im Durchschnitt tauschen sich die CMOs aus. Klar, da gibt es welche, die sind über 10 Jahre dabei, manche noch kürzer, ne? Gefühlt gerade auch noch irgendwie ein bisschen schneller alles sich dreht. Und ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig, den Kontakt zu den Menschen zu suchen, weil selbst wenn ich top of mind bin, ist das Kauffenster trotzdem ja noch sehr, sehr klein. Ne? Wenn man sich so den Lifecycle von der Agentur Kunde-Relationship anschaut, auch das sind dann in der Regel irgendwie immer 3 Jahre. Ne? Ganz am Anfang bist du relevant. Ne? Da fängt die oder der CMO neu an. Dann hast du ein paar Wochen, dann dauert es, dann werden die Longlists erstellt für den Pitch. Ne? Dann ist die Chance da, um auf die Shortlist zu kommen und eingeladen zu werden zum Pitch. Und dann ist der Pitch und dann ist den Rest der, das ist vielleicht ein Zeitfenster von 6 Wochen oder so, der Rest der 3 Jahre wird ja dann gearbeitet mit der Agentur. Da wird Kampagne 1, 2 und 3 entwickelt und dann heißt es ja auch schon wieder, ne, vielleicht kommt dir der Nächste dazu. Insofern, auch das ist nochmal wichtig, auf Menschen und den Kontakt mit den Menschen aufzubauen, glaube ich. Und dieses eben People-Based Prospecting zu machen. Und es ist auch wichtig, dass das also wirklich eine ordentliche Anzahl ist an Prospects, die ich da habe. Das ist irgendwie 20 in den Raum geworfen. Ich glaube, das ist viel zu wenig. Ne? Wir erinnern uns an dieses kleine, kurze Fenster, von dem man in der Regel so grob Bescheid weiß, dass das irgendwo entstehen könnte. Ich glaube ganz fest dran, du brauchst 200, 300, noch mehr Leute auf dieser Target-List, mit denen ich dann in den Austausch gehe. Nicht überall kommt auch eine Rückmeldung dazu. Ne? Wir sind jetzt hier ganz klassisch so in der Kaltakquise und im Outbound, wenn du so willst. Und da brauchst du halt dann, und so entstand auch so eine Idee wie dieses Gallery Weekend vor ein paar Jahren auch schon, brauchst halt auch irgendein Material, Anlass, genau, der mehr ist als nur wir wollen uns mal vorstellen. Ne? Du machst immer deine White Papers, das ist auch immer ein schönes Tool, wo ich auch ganz stark dran glaube, dass das interessant ist. Für viele gibt es noch ein paar andere Dinge, aber du brauchst irgendwas, was Interesse weckt, was auch so meine Erfahrung zeigt. Es sollte nicht irgendwie die neue Welt erfunden werden. Es sollte nicht zu ressourcenintensiv, genau, ja. Sophisticated und ressourcenintensiv sein, weil das bounced auch mal einfach ungelesen manchmal sogar zurück.
Absolut, ja. Und sag mal, wenn du mal angenommen jetzt 200, 300 Menschen auf dieser Liste hast, ne, und ja, das eine ist ja die erste Aktivität, die Erstansprache mit, sei es jetzt Einladung, White Paper, whatever, ja, wie hältst du dann Kontakt? Also hast du für dich so festgelegt, keine Ahnung, man stolpert sich zufällig auf der einen oder anderen Konferenz über die Füße, ja. Du hältst konkret nach, du, weiß ich nicht, notierst dir die Dinge, die wissenswert sind zu den Personen, also mal so Inside, New Business, JP, wie, also, wie hältst du das? Weil meine Erfahrung ist auch beim New Business, es bringt ja gar nichts zu sagen, jetzt will ich da in den Pitch und jetzt nehme ich Kontakt auf, sondern wie du schon sagst, es ist ein People-Business und es geht ja um richtig ernst gemeinte Verbindungen und ein Interesse an den Leuten, an ihrem Weg. Und eben auch nicht an diesem cheesy, okay, ich will jetzt einen Job von dir.
Ja.
So, also wie macht man das charmant?
Bin irgendwie, also ich habe ja diese zwischendrin mich selbstständig gemacht, dann auch das Glück gehabt, dass ich mit ganz vielen unterschiedlichen Agenturen sprechen konnte, die kennenlernen konnte. Ich habe ganz lange, du hast es ja im Intro auch erwähnt, im Heimat- beziehungsweise dann im TBWA-Kontext mich rumgetrieben. War auch toll, wie gesagt, tolle Schule und so, aber dann auch nochmal rauszugehen und ganz andere Agenturen kennenzulernen, hat mir da sehr geholfen in meiner Zeit als selbstständiger, Achtung, Vertriebsberater. So habe ich es immer genannt, ne?
Ja.
Weil, um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, das ist ja das, was wir New Business und Business Growth und wie wir uns nicht alle irgendwie
betiteln. Ja, niemand mag Vertrieb sagen, aber
es ist Vertrieb. Was wir machen. Also selbst ist es Vertrieb. Und ja, da brauchst du deine Tools und da brauchst du deine Mechanismen und da brauchst du auch irgendwie eine Frequenz drin in den Touchpoints zu den Entscheiderinnen und Entscheider. Wie technisch getrieben und wie viel Charakter da so mit reinfließt. Ich glaube, da hat auch jeder so seine eigenen Sachen. Ich glaube auch der Zufall, ne? Also der Zufall, den kann man ja auch irgendwie ein bisschen mitgestalten, sich auf Event XY dann über den Weg zu laufen und so. Gehört mit Sicherheit auch dazu. Rausgehen, dort sein, wo die Entscheiderinnen und Entscheider sind. Das ist mit Sicherheit in den ganzen Branchen-Events. Aber auch interessant, das Ergebnis aus der Umfrage. Ich habe im Rahmen von der Umfrage auch mal gefragt, wo geht ihr denn so hin? Was sind denn so eure relevanten New Business Events? Und klar ist irgendwie, also OMR dabei gewesen, die Mexico dabei gewesen, die ganzen, also
Horizon-Kongress,
richtig, danke, richtig, alles, keine Überraschungen, ist glaube ich auch wichtig, aber was ich viel interessanter fand, 2,6%, also wahnsinnig wenig, haben angegeben, Branchen-Events des Kunden. Ja, und dann denken wir, ist ja auch irgendwie vielleicht eine vertane Chance, dass man vielleicht dahin geht, wo A, der Wettbewerb nicht so stark vertreten ist, ne? Und sich alle das Gleiche erzählen, aber auch B, dahin geht, wo sich die Kunden auch mit ihren Problemen beschäftigen. Weil ich glaube, das ist jetzt, wir haben gerade ganz viel über den Upper Funnel gesprochen, ich glaube, wenn du in der Conversion-Phase bist, im Pitch und dort, wo du überzeugen musst, ich glaube, das Wichtigste, was du zeigen kannst im Pitch, ist, dass du dich wirklich mit dem Problem des Kunden auseinandergesetzt hast. Ja? Mit der Zielgruppe natürlich auch, mit, weiß ich, wenn es ein internationaler Kunde ist, dass man mit den Marketing-Entscheiderinnen und Entscheider anderen Märkte dich mal unterhalten hast. Ne? Ist ja auch immer ganz gut. Bringt ja nicht nur Insights, bringt auch ein Commitment aus ganz anderen, von ganz anderen Stakeholdern mit, die sich so auf einmal auch Teil der Sache von dieser Agentur da fühlen, wenn sie sich dann irgendwie gehört fühlen in der Präsentation am Ende. Vox Pops ist ja auch so ein Thema, ich finde es immer sehr interessant, mit welcher Aufmerksamkeit diesen Vox Pops in den Präsentationen zugehört wird von den Kunden, weil die ja auch nicht alle Tage gesehen bekommen, wie denn so auf der Straße über ihr Produkt oder Service nachgedacht wird. So, und ich glaube, sich mit dem Problem zu beschäftigen, mit dem Business des Kunden, was sie umtreibt, das kann dir einen gewaltigen Wettbewerbsvorteil bringen. Und deswegen ist es mit Sicherheit auch ratsam, auf dem einen oder anderen Industrie- oder Branchen-Event des Kunden sich rumzutreiben.
Mhm. Absolut, stimmt, hast du recht. Habe ich auch kürzlich von The Fritten gehört, die das auch sehr intensiv, also gerade so Start-up-Szene, Frankfurt und so weiter. Also viel interessanter finden, weil sie sagen, das andere ist ja, Klassentreffen. Ja. Das ist zwar auch nett, streichelt die Seele, aber das andere ist uniker vom Ansatz her. Ja. Sag mal, wo wir schon mitten kopfüber in deinen New Business Tools sprechen. Ne? Lass uns gerne auch nochmal den Rest der Klaviatur so angucken. Also was sind so die Dinge, wie du sicherstellst, dass eure Pipeline an ganz unterschiedlichen Phasen sozusagen des Business Development gefüllt ist? Was kannst du noch so an Tipps mitgeben, die du vielleicht aus den Gesprächen rund um den Roundtable mit aufschnappst oder auch aus Gesprächen mit KollegInnen in dem Bereich?
Also wir haben gerade, ich habe es die 7 Säulen des New Business genannt, wir haben gerade schon über das Thema Outbound und Kaltakquise gesprochen, die unheimlich wichtig ist und wo wir jetzt auch, glaube ich, alle als Agenturen mittlerweile da angekommen sind und das machen müssen. Ich weiß, war nicht immer so. Den Luxus hatten viele Agenturen, dass sie einfach von ihren Inbounds gelebt haben. Ich glaube, das funktioniert heutzutage nicht mehr. Also das ist eine, vermutlich eine der tragendsten Säulen überhaupt. Kaltakquise, Outreach, rausgehen, anschreiben. Das Thema Events oder irgendwas zu haben, mit dem ich sie anschreibe, haben wir auch gerade besprochen. Gibt es noch viele andere Sachen. Inbounds, da gehört ja auch ein bisschen dazu, auf diese genannten Branchen-Events zu gehen. Also einfach Öffentlichkeitsarbeit. Presse ist damit sicher auch dabei. Social-Media-Plattformen wie LinkedIn, ne, was ja auch immer irgendwie Fluch und Segen zugleich ist, dort stattzufinden. Also das ganze Thema
Sichtbarkeit.
Sichtbarkeit. Klammern, ne? Genau, richtig, dankeschön. Finde statt, erzähl darüber, was du machst, wer bei dir arbeitet, was sie können, was sie gewonnen haben, wie die Arbeiten aussehen, ist jetzt klar. Also jeder macht das ja auch und so, aber ist, glaube ich, einfach auch ein wichtiger Bestandteil dieser Säulen. Deswegen kümmere ich mich in meiner Funktion so als New Business verantwortlich auch um diesen Arm. Man kann sich ja auch mal zum Anfang des Jahres hinsetzen und gucken, so was sind denn die Themen, auf die wir unabhängig von Cases, die wir rausbringen oder so, draufspringen können. Mother, irgendwie den Muttertag für uns entdeckt und irgendwie ein nettes Piece gemacht zum Thema, was sind irgendwie so die schönsten Muttertagskampagnen, die wir so draußen finden. Muss ja auch immer Spaß machen, ne? Und irgendwie auch dazu passen. Und das meine ich, ne, dass man sich so einen Editorial-Kalender vielleicht auch zusammenstellt, schön locker und so, nicht zu verkrampft, glaube ich. Und dadurch dann die Sichtbarkeit antreibt. Dann hast du die nächste Säule, du hast es auch eingangs schon erwähnt, wo sich viele gerade drauf stürzen, öffentliche Ausschreibungen, finde ich, ich weiß, es wird nicht immer alle gesagt, ich mag die zum Teil sehr gerne, weil sie es ermöglichen, den Neugeschäftsleuten, ohne dass ich ein großes Chemistry-Meeting machen muss, ohne dass ich irgendwie die ganze Agentur einmal auf den Kopf stellen brauche, fast schon im stillen Kämmerlein die New Business Pipeline zu befüllen. Ne? Ich habe da meinen Teilnahmeantrag, wenn man es ein, zwei Mal gemacht hat, dann gerät man auch in so eine Routine rein und tut sich mit den ein oder anderen Sachen auch nicht mehr so schwer. Und du kannst dann natürlich gucken im Vergabeportal, was findet wann statt und darüber sehr genau deine Pipeline stetig befüllen, gefüllt halten, auch mal irgendwie in Monaten, wo nicht so viel los ist und so. Und ohne nochmal großen Ressourcenaufwand, was andere Departments angeht, dich qualifizieren für Neugeschäfte und Pitches. Natürlich ist es ein zweischneidiges Schwert, weil dieses fehlende Chemistry-Meeting dann natürlich fehlt. Ne? Ich habe nicht die Möglichkeit.
Und du hast eben auch, also erstens hast du kein Gespür und du hast ja auch keinen Austausch. Ne? Also was mir schon sehr häufig fehlt, das ist ja nur in Ausnahmefällen Fakt, es gibt kein Tissue-Meeting. Mhm. Also man hat keine Möglichkeit, die Entscheider, die Stakeholder vorher mal kennenzulernen, irgendwie ein Gespür dafür zu kriegen. Ja. Dann ist es je nachdem, was du pitchst, wenn es gerade institutionellere Kunden sind, dann sitzt da auch gern mal ein Gremium von 20 Leuten am Tisch und guckt eigentlich während der gesamten Präsentation auf iPads oder so. Also du weißt dann auch nicht genau, wer im Raum, wie ist Lagerbildung, wen muss ich eigentlich wie überzeugen, wer trifft hier eigentlich nachher die Entscheidung, außer dass du eine Bewertungsmatrix hast, was ich gut finde daran. Ja. Ne? Weil das ist ja sozusagen zutiefst transparent, so transparent, wie es manchmal bei von Pitch-Beratung geleiteten Prozessen nicht ist. Dass du genau weißt, welcher Punkt bringt dir wie viel und das kannst du ja auch ziemlich fleißig so abarbeiten, dass du an alles gedacht hast. Aber ich finde, es ist ein bisschen eine Blackbox.
Ja, hundertprozentig. Und deswegen, also es ist ein zweischneidiges Schwert tatsächlich. Diese Bewertungsmatrix, die du angesprochen hast, bin ich ein großer Freund von, weil man sich tatsächlich auch direkt zum Kickoff mal, also zum Pitch-Kickoff dann gemeinsam hinsetzen kann. Was ist dem Kunden oder der Kundin wichtig? Was müssen wir beachten? Wie gestalten wir diesen Pitch? Und wie können wir es gewinnen? Das andere Thema, was du gerade angesprochen hast, ja, man kann die Leute im Prozess nicht kennenlernen, das stimmt. Aber auch bei öffentlichen Etats und so weiter, es sind ja auch Menschen, die das entscheiden. Und es sind in der Regel auch irgendwelche Menschen, die einen Marketing-Background haben, manchmal sogar Agentur-Background, ne, wenn ich da an die AOK denke und so. Da war ja auch lange jemand mit einem Agentur-Background, der, finde ich, auch ganz gute Arbeiten damals für die AOK machte. Insofern, es gibt schon die Möglichkeiten, glaube ich, die kennenzulernen, nur halt nicht über den Weg des Chemistry-Meetings, sondern bestenfalls bevor das ganze Thema losgeht. Mhm. Insofern auch da wieder, ein ganz guter Punkt, um auch öffentliche Etats mit auf seiner eingangs erwähnten Outreach-Liste zu haben. Absolut. Die Menschen dahinter.
Hast du noch, haben wir alle 7 Säulen durch?
Was? Pitch-Beratungen haben wir auch schon.
Da hattest du ja auch so ein bisschen den Takeaway zu sagen, ne? Proaktiv auf dem Laufenden halten.
Absolut.
Und nicht nur auf Einladung warten.
Ja, richtig. Sie beraten ja auch ihre Kunden, denn bestenfalls mit Dingen, die nicht öffentlich im Markt sind. Insofern hilft es ja auch manchmal Dinge, vielleicht ein Case, der noch nicht draußen ist, mit den Pitch-Beratungen. Habe ich irgendwie Erfahrung gemacht, dass sie es immer ganz gut finden, weil sie natürlich Wissen haben, was nicht jedem zugänglich dann ist. Und man auch darüber natürlich Beziehungspflege betreiben kann. Ich habe, also der Markt in UK, was Pitch-Beratungen angeht, ist ein noch viel intensiverer. Ich habe ja schon Zahlen genannt. Mhm. Hat auch, also mündet auch dann darin, dass in UK, das gibt es in Deutschland jetzt in der Form noch nicht so, die großen Pitch-Beratungen, AR, Oystercatchers, wie sie alle heißen, auch von Agenturen bezahlt werden. Ne? Also gibt es Beratungsmandat sozusagen. Kann man jetzt davon halten, was man will, Neutralität hin oder her und so. Aber es kommt tatsächlich auch Feedback und aus den Pitch-Beratungen dann zurück zu den Agenturen. Was könnt ihr beim nächsten Mal besser machen?
Aber erklär mal, im ganz normalen Pitch-Prozess, den ein Kunde initiiert, zu dem eine Agentur eingeladen wird, muss die Agentur dann im Rahmen dieses Pitch-Prozesses den Pitch-Berater zahlen?
Ja. Also du bist, also du musst nicht bezahlen, dass du mit drin bist. Du hast eine Club-Fee.
Okay. Ja,
eine jährliche.
Ja.
Die ist auch nicht so gering.
Also andere Liga als New Business Circle Fee.
Andere Liga, ja, okay. Absolut. Und ja.
Und wenn es nicht wird drin
eine
bist,
Neutralität versprochen, müssen sie ja auch, weil sie auch in Richtung ihrer Kunden sagen müssen, dass diese Shortlist natürlich so erstellt wird. Aber man hat natürlich eine ganz andere Sichtbarkeit, wenn man Teil des Clubs ist, weil es gibt entsprechende Events auch, wo man stattfinden kann in UK und so, wo man ganz guten Austausch auch immer fördern kann. Und das finde ich natürlich auch ein, wie gesagt, ich glaube, in manchen Bereichen ist der angelsächsische Markt den Deutschen manchmal was voraus. Fand ich sehr lehrreich, das so kennenzulernen, dass es eben auch diesen, also dass es diesen ganz offiziellen Weg gibt bei einer Clubfee.
Wahnsinn, ja. Und sag mal, wenn du gerade UK ansprichst, weil du ja da auch eine Zeit lang dann warst, was würdest du noch sagen, ist anders oder was hast du da mitgenommen, verinnerlicht, gerade so in deiner New Business Rolle?
Also der Markt an sich ist, man mag es kaum glauben, ist noch übersättigter als der Deutsche. Der ist 70% größer, meine ich, obwohl es weniger Einwohner gibt, also in Mediaspans gemessen, was auch ein Indiz dafür ist, wie viel mehr Druck dann da so drin ist, was aber auch zur Folge hat, dass die Etats in der Regel ein bisschen, also oftmals ein bisschen größer sind als in Deutschland, was die Professionalität aber auch steigert. Du hast also in den etablierten Agenturen nicht einen New Business Beauftragten, sondern ganze Teams, ne, die sich um das ganze Thema kümmern. Also das ist tatsächlich was, was ich da auch kennenlernen durfte. Ganz andere Mechaniken, die dann da greifen und Dynamiken. Ja, der Markt tickt schon auch nochmal schneller. Ne? Also die Timelines sind zum Teil auch kürzer für die Pitches, was ja auch immer so ein bisschen Fluch und Segen zugleich ist. Manchmal hilft es einfach in 2 Wochen so ein Ding wegzuballern, ne, weil dann hast du es auf den Punkt
geschwitzt. Ja, die Dinge werden nicht besser, wenn sie länger dauern.
Oftmals nicht, ne? Sie werden höchstens teurer.
Das stimmt, das immer. Also da, darauf kannst du wetten, auf jeden Fall. Ja. Sag mal, wenn du, kommen wir nochmal auf die Rolle des New Business Directors zu sprechen, ne? Also über diese 7 Säulen und die Frage, wie bringe ich sozusagen Geschäft in die Pipeline, haben wir gesprochen. Wie gehst du vor, wenn ihr zum Pitch eingeladen seid? Also was ist deine Rolle? Bis zu welchem Punkt bist du dabei? Mhm. Wann fadest du aus an Teams? Wie bist du involviert in den Auswahlprozess?
Ja, also es kommt ja immer darauf an, was der Kunde auch will, wie das Briefing sich liest, wie groß der Etat ist und so. Also der die Kunden möchten in der Regel ganz am Ende, und das ist ja auch richtig, wenn wir jetzt vom Pitch reden oder Engagement-Workshops und was auch immer, Testprojekt allen voran, natürlich mit dem Team zusammenarbeiten oder das kennenlernen, mit dem sie später zusammenarbeiten würden. Das heißt, nimmt man sich dann eher zurück und handelt.
Bist du aber noch dabei oder also bei den Terminen mal angenommen, ist ein Engagement-Workshop oder ist ein Chemistry-Meeting, gehst du damit rein?
Man kann ja so gucken, wie man sich so seine Rolle dann schafft. Wir hatten mal einen Engagement-Workshop, da ging es um eine große Burgerkette, da war ich Moderator des ganzen Tages, ne? Was auch ganz gut ist, weil man dadurch beide Kunde und Agentur wie aus so einer neutralen Sicht dann begleiten kann bei dem ganzen Prozess. Natürlich hast du ein Ziel, das ist klar, aber das hilft dann natürlich schon auch Zeitmanagement und so Kleinigkeiten auch im Blick zu haben und natürlich irgendwie einen angenehmen Tag für alle Beteiligten zu gestalten. Und abends geht man nochmal essen und trinken und da ist dann natürlich, sind wir auch immer gerne dabei. Ne? Mhm. Das ist so ein Szenario. Es gibt natürlich die, wo ich habe einen Account-Background, wo ich auch als Berater mit auftrete in den Pitches. Wie gesagt, es kommt immer so ein bisschen drauf an. Ich glaube, was wichtig ist, um auch so dieses Team-Thema für einen Pitch für sich zu klären, ist ein Committed-Team. Ob da jetzt, welche Positionen dann da auch immer drin sind. Ich glaube, ein Team, was merkt, es hat die Verantwortung in der eigenen Hand, das zu gewinnen und zu verlieren, das ist eine Superpower. Das ist in der Regel dann auch ein kleineres Team.
Das ist absolut so, kann ich nur bekräftigen. Meine Erfahrung ist auch, je mehr, desto stärker diffundiert die Verantwortung.
Ja, und dann hast du hier nochmal einen ECD aus der Kurve geflogen, der irgendwie auch nochmal eine Weisheit mitbringt.
Oder du schiebst drei Teams parallel los, weil du denkst, die beste Idee möge gewinnen. Oder
richtig, so. Richtig. Ja. Und dann kommt auch nochmal der Cultural Doctor, kommt dann irgendwie aus New York vorbei. Alles gut und alles mit Sicherheit wichtige Impulse und Insights und Inspiration. Aber es muss ein Team geben, was von Anfang bis Ende und nicht irgendwo ausgetauscht, weil mal irgendwo kurz da, nicht da. Also ein Team, was es in der Hand hat. Und das, ne, da gibt es diese alte Amazon-Regel, ein Team darf nicht größer sein, als dass es mit zwei Pizzen irgendwie satt bekommt. Ja. Oder so, ja. Aber da ist halt auch irgendwie eine Wahrheit drin. Und ich denke, darauf kommt es an. Ne, die Leute haben Bock, die wissen, wir können es jetzt verkacken oder gewinnen. Auch eine alte Heimat- und Hornbach-Weisheit, mach es zu deinem Projekt. Und wenn du das schaffst und wenn du diese, wenn du diesen Spirit hast, hast du eine intrinsische Motivation, die unschlagbar ist.
Absolut, also kann ich nur voll bekräftigen. Sag mal, Stichwort Pitch-Prozess, ne? Weil das passt jetzt, glaube ich, so ganz gut rein nochmal. Es ist ja auch die Frage, du hast es eingangs gesagt, man muss sich schon sehr genau angucken, wo man dann seine Zeit und die Ressourcen investiert. Ne? Also was ist ein Etat, der gut für die Agentur ist? Ist ein auskömmliches Budget? Was passt letztlich auch zur Agentur? Wo können wir wirklich helfen? Gibt es Red Flags bei dir? Klar gibt es Red Flags, aber auf was achtest du?
Also es gibt ja solche Red Flags, die sich wirklich fast schon beim Markennamen nennen lassen und auch da hilft, glaube ich,
so oder bei Menschen. Wir waren ja vorhin bei Menschen. Ja, ja, auch das kann es ja geben.
Ich glaube aber, es ist in den seltensten Fällen so. Alte S&J-Schule vermutlich, die mir dann in der Heimatzeit eingeimpft wurde, sind die vier, beziehungsweise im New Business die drei Ks, Kasse, Kultur, Kreation. Das sind so die Kriterien, glaube ich, auf die man gucken kann ganz am Anfang, um herauszufinden, was passt nicht. Ja, also Kasse ist relativ selbsterklärend. Was ist denn der Gewinn, um den ich mich denn da bewerbe. Ne? Kennen es ja selber und wir alle. Da gibt es ganz viele Kunden, ja, schlag doch mal SML oder so vor. Was denkt ihr denn, was sowas kostet und so? Das ist für mich, ich nenne es jetzt nicht Red Flag, aber das ist für mich schon ein Zeichen. Oh, müssen wir erstmal, also um was pitchen wir denn? Genau, müssen wir dann erstmal den Kunden hinerziehen, um zu verstehen, was so benötigt wird. Und also diese SML-Mechanik ist ja auch nicht ganz dämlich. Manchmal kann man mit der dann ganz gut irgendwie zum Ziel kommen, aber es muss in irgendeiner Form Ballpark geben. Mhm. Davon bin ich überzeugt. Wenn es die nicht gibt, würden wir sagen Orange Flag. Ne?
Stellst du fest, wird es wieder häufiger oder findet es häufiger statt, dass der genannt wird oder merkst du, dass die Kunden sich immer schwerer damit tun, den Ballpark zu nennen?
Letzteres. Mhm. Also ich weiß nicht genau, woran das liegt. Also wahrscheinlich können wir uns schon alle denken, woran es liegt, aber man muss es im Pitch-Prozess, also bevor man, und in dem Pitch-Prozess meine ich dann, also bevor ich einsteige und das Briefing, also Chemistry-Meeting, RFI, also in dieser Phase sollte man es dann tatsächlich schon festnageln, denke ich. Zumindest, wie gesagt, ein Ballpark. Mhm. Weil ich muss ja auch für mich selber wissen, ne, eingesetzte Zeit, was kommt dabei raus?
Ja, klar. Gut, das war eine Red Flag, ne?
Ja. Das Thema. Der andere Red Flag, die gilt für den deutschen Markt, nicht für den britischen beispielsweise, wo Pitch-Fees nicht oder ganz selten vorkommen, dass eine Pitch-Fee bezahlt wird. Ich glaube, das ist wichtig, nicht nur als Anerkennung an die Agentur, es ist auch ein wichtiger Filter für Agenturen zu sehen, bin nicht eine von 20, sondern eine von vermutlich drei, vier oder so, weil mehr macht es dann auch keinen Sinn, irgendwie jedem eine Pitch-Fee zu bezahlen. Wir wissen ja immer, wie niedrig oder hoch die sind, aber das ist nicht nur Wertschätzung, sondern auch ja, ein Sicherheitsmechanismus für mich, dass ich weiß, da sind nicht irgendwie 1000 dabei.
Das finde ich ein super Punkt übrigens auch, ne? Weil für mich ist es fast ausschließlich Sicherheitsmechanismus. Mhm. Ne? Weil
genau.
De facto,
das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein.
Das ist, also ich glaube, es gibt wenig Pitches, die unter, weiß ich nicht, 50 bis 80.000 Euro laufen an Invest für Agenturen, wenn nicht deutlich darüber.
Ja.
So, und das, ich finde, das ist auch nochmal wichtig, in Richtung Marketingverantwortliche zu senden.
Ja.
Also das, ich glaube, manchmal gibt es kein Gespür dafür, wie aufwendig ein solcher Pitch ist. Das heißt, es ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber es ist eine maximale Absicherung, dass es nicht super inflationär eingeladen wird oder wir haben jetzt in der ersten Runde niemanden gefunden, jetzt machen wir nochmal eine.
Ja.
Also es kriegt eine gewisse Verbindlichkeit.
Ja. Ja, es kostet Geld und in der Regel, ne, was nichts kostet, ist ja auch nichts wert, so nach dem Motto, ne, also wenn ich weiß, dass eine Pitch-Fee involviert, da schalten sich, kennen wir auch, dann schalten sich auch nicht die Kameras dann aus in der Pitch-Präsentation, haben wir alle schon erlebt, ne. So viel zum Thema Kasse, Kultur. Auch wichtig, da kann man auch abtasten, bevor man sich überhaupt ans Briefing macht. Wie ticken die denn? Was haben die in der Vergangenheit gemacht, so an Arbeiten? Wie wertschätzend sind die auch der Agentur gegenüber, was, keine Ahnung, Timings beispielsweise angeht? Ne? Es ist, gibt da solche, die irgendwie den einen Slot dir dann so hinwerfen, friss oder stirb mäßig. Und wenn
oder das Briefing vor Weihnachten abwerfen.
Das wäre auch immer ganz gerne, ja. Orange Flag, ne? Mit Sicherheit. Wenn ich sowas schon irgendwo spüre, wie gesagt, ich kann die Arbeiten angucken von den Leuten, die davor gemacht haben, passt es zu mir oder ist es dann eher, also wie gesagt, ich gucke jetzt eher mit der Kreativbrille gerade drauf, für Mediaagenturen und so gilt wahrscheinlich dann auch was anderes, aber da kriege ich ja ein ganz gutes Gespür, ob das dann da passt und dann zu guter Letzt das Thema Kreation, wie wichtig ist es, den Kunden gemeinsam auch was zu erarbeiten, ne? Ich glaube ganz stark an das Mantra being one meeting ahead, also im, und das das ist dann der Fall, wenn man dann sich wirklich auch im Pitch schon befindet. Wie kann ich das Maximum aus diesem Touchpoint, sei es eine Q&A-Session, sei es ein Schulterblick oder so, wie kann ich das Maximum da rausholen? Und ich glaube, da hilft es, unheimlich gut vorbereitet zu sein und schon vielleicht ein bisschen mehr mitzubringen, als eigentlich gefordert war. Also ich meine damit jetzt konkret im Schulterblick Kreation dabei zu haben und vielleicht sogar darüber hinaus, weil darüber man ja auch viel, viel mehr lernt und das ist ja wieder gut zuhören, das Problem verstehen. Das hilft am Ende dann, denke ich, auch den Pitch zu gewinnen.
Mhm, absolut. Du hast eben Mediaagenturen ganz kurz erwähnt.
Ja.
Was ich nochmal eine interessante Facette finde, Stichwort Kooperation. Ne? Auch das kann ja ein Weg sein, an Neugeschäft zu kommen.
Ja.
Sich frühzeitig zu überlegen, was sind eigentlich die Kompetenzen, die ich gar nicht im Haus habe, die ich auch nicht im Haus haben will, weil es nicht zutiefst der DNA der Agentur entspricht. Keine Ahnung, nehmen wir jetzt mal PR, Event, Media, vielleicht Performance Marketing. Hast du so ein Set an Verbündeten, wo du sagst, irgendwie so, das sind die Dudes, auf die ich, Dudes und Dudinnen, auf die ich zurückgreife, wenn ich Dinge anbieten will, die ich selber gar nicht in Haus habe, die dich dann vielleicht auch ansprechen und mit einladen in einem Pitch, wo es dann um mehrere Lose geht oder vielleicht eine Bietergemeinschaft? Wie strategisch gehst du das an?
Keiner profitiert davon, wenn ich jemanden vorschlage, der es vielleicht gar nicht so gut kann, aber ich muss ihn vorschlagen, weil er in meiner Holding-Struktur oder Netzwerk-Struktur drin sitzt. Insofern, ja, ich glaube, es hilft viel, viel mehr, noch über diesen Tellerrand hinaus zu gehen und zu gucken, wer ist denn da draußen, der gut ist, seine Sache beherrscht und vielleicht auch zum Thema passt.
Mhm.
Passt ja nicht immer, obwohl die Leute gut sind. Muss ja auch kulturell und so weiter passen. Und je größer das Netzwerk an Dudes und Dudinnen, finde ich sehr gut, umso besser, ne? Weil ich es dann individueller und maßgeschneiderter zurecht bauen kann.
JP, jetzt haben wir sozusagen einen heißen Ritt über die sieben Säulen des New Business gemacht, ein bisschen UK gestriffen und Umfragen und Status Quo und Red Flags. Vielleicht so zum Abschluss unseres Gesprächs noch mal eine ganz persönliche Frage, weil ich das eigentlich ganz spannend finde. Wir sind ja alle auf einer Reise, alles um uns herum verändert sich, wir selber verändern uns. Gibt es irgendwie so ein persönliches Entwicklungsfeld, wo du sagst, irgendwie, ja, das ist so ein Ding, keine Ahnung, da arbeite ich gerade auch an mir oder irgendwie da will ich was Neues lernen oder irgendwie versuche gerade Sachen auszuprobieren, die mir irgendwie wichtig sind.
Jetzt kann man natürlich das Thema AI, und ich weiß, das ist glaube ich, ein Must-Have, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wir haben das große Glück bei Mother, dass wir einen Geschäftsführer haben, Johann, der dieses Thema wirklich vor sich herträgt und das in seiner DNA mit drin hat und quasi top-down bei uns in der Agentur etabliert. Also es gibt ja auch so, ich weiß es ja selber noch, ne? Da kommt mal irgendwie der AI-Andy dann irgendwie aus dem dazu und kann noch mal irgendwie eine Stunde was erzählen. Nee, es ist wirklich in der DNA der Agentur mit drin verwoben. Gemeinsam mit der fantastischen Kreation natürlich von Alex Nowak, den man ja irgendwie so sowieso aus seinen Drogerzeiten und so weiter auch kennt. Persönlich hat mich immer Kreation gereizt. Das interessiert mich nach wie vor. Und da kann man, glaube ich, immer mehr sich damit beschäftigen. Das finde ich einfach schon in den Hornbach-Zeiten. Also, habe ich einfach Herzklopfen bekommen bei tollen Ideen. Klingt irgendwie, ja, ist einfach so. Das hat mich begeistert. Ich denke, alles, was jemanden begeistert, das ist die Richtung, die man einschlagen soll und sich in die weiterentwickeln. Insofern, diese Begeisterung, glaube ich, für Kreation wird bei mir nie aufhören. Auch wenn ich sie nicht selber herstelle, sondern helfe, sie irgendwie beim Kunden entsprechend platzieren zu können. Und Menschen. Ich bin immer irgendwie...
Bist ein Menschenmensch.
Ich habe Bock auf Leute. Ich finde das immer gut. Und manche passen nicht so gut zu einem. Die finde ich fast noch interessanter und manche auch. Und dann hat man sowieso seinen Spaß. Das sind die zwei Richtungen.
Das ist eigentlich eh fast das größte Geschenk, ne, was wir haben, dass du mit so vielen ganz unterschiedlichen Leuten und Backgrounds zu tun hast.
Vermutlich.
Immer wieder toll.
Und deswegen soll kommen, was will mit AI und Weltuntergang und was weiß ich, wo wir uns noch nicht befinden. Ich finde die Branche nach wie vor geil und ich werde sie nicht verlassen, weil wir einfach das Glück haben. Es ist ein People's Business und gemeinsam mit Leuten zu tun haben dürfen, ist, glaube ich, ein großes Geschenk, wie du sagst, ja.
Bam. Das machen wir. Lassen wir so stehen. Ich danke dir sehr für das coole Gespräch und dass du eben auch so viele Sachen geteilt hast, die hoffentlich den Zuhörenden da draußen hier und da so einen kleinen Aha-Moment beschert haben.
Danke dir. Schön. Vielen Dank.